Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Geschwister, ich wage mich mal vorsichtig auf die Kanzel heute Morgen mit meinem Thema. Ich kann das Glatteis unter meinen Füßen fast spüren. Als ich angefangen habe, über das Thema nachzudenken, da ist mir als erstes aufgefallen, über das Thema Politik wird in der Gemeinde praktisch eigentlich nicht gesprochen. Ich selber habe überlegt und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals eine Predigt zu diesem Thema überhaupt gehört. Vielleicht mal einen vorsichtigen Seitenhieb irgendwo in einer Predigt oder so. Aber so, dass sich eine ganze Predigt eigentlich mit diesem Thema auseinandersetzt, ist mir völlig fremd. Ja? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum ist das eigentlich so? Ja? Warum wird in der Gemeinde so ziemlich über alles Mögliche gesprochen, aber eigentlich nicht über Politik? Und ich habe dafür eine ganze Reihe von Gründen gefunden. Also zunächst mal gibt es da, glaube ich, die Menschen, die sagen, also Religion und Politik sind zwei völlig verschiedene Lebensbereiche. Ja, und ich finde das eigentlich gut, wenn die sich vermischen. Ich würde das gerne klar halten. Und wenn ich Politik haben will, dann gehe ich zum SPD-Frühshoppen ins Heimatmuseum oder so. Ja. Und wenn ich Glaube haben will, dann gehe ich in die Gemeinde. Und ich finde, das bin da nicht glücklich, dass sich das miteinander vermischt. Genauso wie ich im politischen Kontext nicht so gerne über Religion sprechen möchte, möchte ich im religiösen Kontext vielleicht nicht so gerne über Politik sprechen. Das ist mir nicht so ganz klar. Ja? Das Zweite ist, das kann man auch, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, über Politik lässt sich vortrefflich streiten. Ja, wenn man so Konflikte haben will, dann ist oft ein Auslöser, dass politische Aussagen oder politische Meinungen geäußert werden. Jemand sagt, es geht ja gar nicht und dann hat man sich so in der Wolle. Und wir müssen ja nun auch mal klar sagen, in der Gemeinde gibt es schon genug Konfliktthemen. Ja, wir können uns ja auch in der Gemeinde vortrefflich über alles Mögliche streiten. Muss da jetzt Politik auch noch unbedingt mit obendrauf gepackt werden? Finde ich nicht gut vielleicht. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele Christen, auch viele Menschen insgesamt, sich nicht besonders kompetent empfinden, wenn es so um Politik geht. Ja, also ich kenne mich ja vielleicht aus, wir haben ja viele theologische Fachleute auch hier, die Bibelschulen besucht haben oder Ausbildung gemacht haben und auch viele Christen, die seit 20, 40, 60 Jahren oder noch mehr die Gemeinde besuchen, die Bibel studieren und da fühlt man sich sicher mit dem Thema irgendwie, ne? Mit Politik fühlen sich viele Menschen nicht so sicher. Politik ist kompliziert, Politik ist unüberschaubar und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht so kompetent, dieses Thema jetzt anzusprechen in der Gemeinde. Und ich selber fühle mich auch nicht sonderlich kompetent heute Morgen. Ich fühle mich eigentlich in meiner Rolle hier recht unwohl, über Politik zu sprechen, weil ich denke, da gibt es bestimmt viel qualifiziertere an dieser Stelle. Und deswegen will ich auch bewusst jetzt nicht hier so mit erhobenem Zeigefinger stehen oder so, sondern eher als jemand, der sich Sorgen macht. Und ich möchte gerne heute Morgen meine Sorgen mal artikulieren und vielleicht teilt ja der ein oder andere meine Sorgen oder kann es vielleicht auch nicht nachvollziehen und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Dann gibt es auch noch viele Leute, die sagen, und auch mit einem gewissen Recht, Christen sollten sich eigentlich aus der Politik raushalten. Wenn Religion und Staat sich vermischen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Ja? Das haben verschiedene historische Erfahrungen schon irgendwie gezeigt. Und noch heute müssen wir die Kreuzritter ausbaden, sage ich mal ganz platt, in irgendwelchen Gesprächen mit Leuten. Und da sollten wir als Christen uns doch vielleicht einfach aus der Politik raushalten und sollten das nicht miteinander vermischen. Trennung von Kirche und Staat gibt es ja auch aus gutem Grund. Ja, ist auch irgendwie vernünftig. Und zuletzt kommt auch noch dazu, ist Politik für viele Menschen ja auch ein privates Thema. Wir wählen ja nicht aus Zufall auch geheim. Ja? Und vielleicht ist mir das auch unangenehm und ich möchte das vielleicht auch gar nicht, dass in der Gemeinde irgendwie ich meine politischen Ansichten vielleicht äußern muss, dazu Stellung beziehen muss, vielleicht sogar noch dafür kritisiert werde, ja? Und ich irgendwie da mich dazu überhaupt positionieren muss. Das möchte ich eigentlich lieber in meinem Privatbereich belassen und ich rede auch nicht gern mit Leuten über Politik und deswegen finde ich das in der Gemeinde auch nicht so gut. Ja? Und das sind alles total nachvollziehbare, für mich auch vernünftige Gründe, warum auch ich eigentlich nicht gerne über Politik, so besonders nicht in der Gemeinde, spreche. Es gibt aber zwei Gründe, glaube ich, die dagegen stehen, die das doch als vernünftig und geboten erscheinen lassen, dass wir mindestens gelegentlich über Politik sprechen. Der eine Grund ist, dass Jesus ja in alle unsere Lebensbereiche eingebunden werden möchte. Ja, wir lesen im Kolosserbrief in Kapitel 3, 17, da schreibt Paulus: Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, das betrifft auch Politik. Und da wir alle ja politische Wesen sind, die bestimmte Dinge tun, auch politisch tun, bestimmte Meinungen haben, wählen gehen oder nicht wählen gehen und so weiter, ja, aus dieser Nummer kommen wir ja nicht raus, müssen wir uns schon auch mit der Frage auseinandersetzen, was Jesus zur Politik zu sagen hat. Wir können diesen Lebensbereich nicht einfach ausklammern und sagen, für diesen Bereich gilt das nun mal nicht. Er hat in der Gemeinde nichts verloren. Es ist einer unserer Lebensbereiche. Ja? Und die Frage ist ja schon, warum sollte Jesus kein Interesse an Politik haben? Politik betrifft ja weite Bereiche unseres Lebens. Gesetze, Verordnungen, Frieden und Krieg. Ja? Das sind ja relevante Dinge auch für uns Christen und das ist alles politisch geregelt. Da ist es nicht sehr plausibel zu sagen, Jesus interessiert sich für diesen ganzen Bereich jetzt einfach nicht und das ist irgendwie so unsere Privatsache und jeder kann da irgendwie so machen, was er will. Das gilt für fast keinen Bereich. Also warum sollte das jetzt ausgerechnet für Politik gelten? Das Zweite, was wir vielleicht sagen können, ist, weil eben auch die Politik so einen großen Einfluss hat, hat sie auch einen großen Einfluss auf die Frage, wie wir Reich Gottes in unserer Gesellschaft bauen können. Ja. Wir lesen wiederum auch von Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 ist das: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Das heißt aber doch nichts anderes als, dass wenn unsere Regierenden uns bedrücken, dass das dem Evangelium nicht dienlich ist. Und das kann ja jeder bestätigen, der von Verfolgung und von politischer Destabilisierung betroffen ist. Das ist nicht vorteilhaft fürs Evangelium und das ist auch nicht vorteilhaft für die Gemeinde. Wenn man uns die Versammlungsfreiheit unterm Hintern wegstreicht, dann ist das nicht gut für den Gottesdienst sonntags morgens. Da kann man sich relativ leicht vorstellen. Und in diesem Sinne ist es ja auch schon eine Frage des reinen Eigennutzes, dass wir versuchen, diese Grundrechte für uns Christen zu erhalten, damit wir vernünftig das Reich Gottes bauen können. Wenn Markus Guterding mit dem Herzwerk nach Köln fahren möchte, um dort eine Straßenevangelisation zu machen, dann geht das nun mal nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich dass man nicht verhaftet wird, weil man eine Bibel im Gepäck hat. Ja? Und diese Dinge, die sind ja für uns wichtig und das ist nicht einfach irgendwie belanglos. Natürlich wird die Gemeinde nicht ausgelöscht, wenn wir jetzt in politisch destabilisierten Zeiten vielleicht sogar in einer Diktatur leben müssen. Christen gibt es auf der ganzen Welt, aber Verfolgung ist jetzt auch nichts, was egal ist. Und in diesem Sinne sollten wir sie natürlich verhindern, wenn wir das irgendwie können. Und in einer Demokratie können wir ja Einfluss nehmen auf die Regierenden. Es ist also auch schon irgendwie eine Frage von Eigennutz. Und vor diesem Hintergrund habe ich den Eindruck, dass wir als Christen auch in der heutigen Zeit vielleicht unser Verhältnis zur Politik ganz grundsätzlich mal anders bestimmen müssten oder sollten. Und ich habe das bei mir selbst gemerkt in den letzten Jahren. Ja? Ich bin eigentlich kein sonderlich politischer Mensch gewesen. Also das spielte in meinem Elternhaus jetzt keine so sonderlich große Rolle. Und wir haben auch zu Hause jetzt noch nicht viel über Politik gesprochen. Und ich bin eigentlich, würde ich mal sagen, bis ich eigentlich mindestens mal 25 oder 30 war, war ich wirklich ziemlich unpolitisch. Ja, ich bin vielleicht wählen gegangen, weil ich mache, das muss man so machen, aber mit meinem Christsein hatte das auch eigentlich so nicht viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so war und warum das jetzt anders geworden ist und ich bin auf eine Antwort gestoßen, weil ich meine, dass es lange Zeit tatsächlich auch nicht so bedeutsam war. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland lange in einer Zeit gelebt, wo es verschiedene politische Parteien gab und diese politischen Parteien, die eine große Rolle gespielt haben, die haben eigentlich im Wesentlichen auf dem Grundsatz der Verfassung und der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit irgendwie gefußt Und man muss ja als Christ auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich mit politischen Parteien auseinandersetzt, es gibt keine Partei, die man einfach so ohne Abstriche wählen könnte aus religiösen, biblischen Gesichtspunkten. Ja? Manche Parteien, die sind vielleicht, treten die besonders ein für Umwelt- und Klimaschutz und dann denkt man, ja, das ist ja Bewahrung der Schöpfung, finde ich irgendwie gut, aber dann stellt man fest, die Familienpolitik ist eine Katastrophe. Ja? Und andere Parteien, die machen es dann vielleicht gut in der Familienpolitik, aber da stellt man dann fest, also Außenpolitik und Friedensförderung oder Sicherung, auch eine Katastrophe. Ja? Und so guckt man die politischen Parteien durch und kommt eigentlich zu dem Ergebnis, naja, ob ich nun den, jenen oder diesen wähle, im Endeffekt spielt das gar keine so große Rolle scheinbar, weil alle haben irgendwie gute und schlechte Seiten. Und deswegen war es dann vielleicht auch so, dass sich gerade unter Christen so ein bisschen die Vorstellung durchgesetzt hat, wir kümmern uns eher um Einzelthemen. Ja? Und so habe ich das auch immer erlebt. Also wenn dann mal über politische Fragen gesprochen wurde, dann weil gerade irgendein Thema en vogue war, gegen das man sich mal aussprechen musste. Die Gender-Debatte zum Beispiel. Ja? Plötzlich waren dann alle Christen gegen das Gendern und da wurden dann Infoabende gemacht und sowas alles. Und verschiedene Organisationen haben gewarnt, dass wir uns gegen das Gendern irgendwie durchsetzen müssen. Ja? Und dann war das auch mal wieder vorbei. Und dann kam vielleicht mal irgendwann so die gleichgeschlechtliche Ehe oder das dritte Geschlecht und solche Dinge oder die Abtreibungsdebatte. Immer so einzelne Themen, wo man gemerkt hat, okay, da machen sich die Christen jetzt schon dann irgendwie auf, dazu irgendwie eine Stellung zu beziehen. Und da haben wir auch mehrheitlich vielleicht in der Gemeinde eine gemeinsame Sicht dafür, ob wir das gut finden oder nicht. Und zu diesen Themen hat man sich dann geäußert. Und ich glaube aber, wir leben nicht mehr in diesen Zeiten jetzt. Weil ich einfach beobachte und meine, dass inzwischen nicht mehr alle Politiker und alles, was man so wählen kann in der Bundesrepublik Deutschland, auf diesem Fundament stehen. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, muss man sich als Christ fragen, wo man seine Prioritäten setzt an der Stelle. Ja? Und ich sehe das jetzt in letzter Zeit insbesondere so ein bisschen in den USA. Also ich gucke immer so ein bisschen in die USA gerade und ich frage mich ganz ernsthaft und bin besorgt darüber, ob das, was ich in den USA sehe, nicht für uns eine Blaupause für die nächsten 10 oder 20 Jahre sein könnte. Und dort sehe ich natürlich jetzt, dass ein Präsident gewählt worden ist, der ein verurteilter Vergewaltiger ist. Das ist ja ein Fakt, ja. Der praktisch ohne Unterlass bestimmte Gruppen Menschen und andere diffamiert und beleidigt, ja. Und der auch in seiner vergangenen Amtszeit Entscheidungen getroffen hat, die eigentlich niemand mit einem intakten Gewissen treffen kann. Zum Beispiel die Trennung von Kindern und Eltern bei der Einwanderung, ja. Als Abschreckungsmerkmal, also kann man meiner Meinung nach einfach nicht tun. Ja? Manche dieser Familien haben es heute noch nicht zusammengefunden. Ja, und vor diesem Hintergrund frage ich mich dann halt, wie kann das jetzt sein, dass ein Großteil der amerikanischen evangelikalen Christen diesen Mann wählen als ihren Präsident? Ja, wie passt das zusammen? Wie können Christen diese Dinge ignorieren und sagen, ja, wir machen den aber zu unserem Präsidenten hier und geben ihm Macht, um noch mehr davon zu tun? Und die einzige Antwort, die ich bisher darauf finde, ist, dass da auch dieses Deutungsmuster gegriffen hat. Dass man gesagt hat, na gut, seine Konkurrentin sagt auch schlechte Dinge und er hat ja auch gute Sachen gemacht und deswegen wählen wir den halt, weil jeder hat gute und schlechte Seiten. Ja, und dann, das gilt jetzt für Trump, das gilt auch für Kamala Harris oder für andere Bewerber, die da im Laufe waren, ja. Und ich denke, wir müssen dieses Deutungsmuster als Christen zumindest jetzt in der aktuellen politischen Situation hinterfragen. Ja? Ich habe manchmal so ein bisschen das Bild vor dem inneren Auge so eines Wachhundes, der vorne am Gartentor den Postboten anbellt, während ihm hinten die Wohnung vom Räuber ausgeräumt wird. Ja? Und ich denke, das ist für uns heute eine relevante Frage. Machen wir eigentlich einen vernünftigen Kategorienunterschied zwischen der Sicherung unserer Freiheitsrechte, der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Grundrechte, ja, und dem Schutz besonders schwacher Gruppen auf der einen Seite und der Position in bestimmten ethischen Einzelfragen. Ja. Und ich meine, wir müssen als Christen diesen Unterschied machen. Ja. Wir können bestimmte Menschen aus meiner Sicht und bestimmte Parteien nicht wählen, nur weil sie zufällig auch Abtreibungsgegner sind. Ja, und das macht mir eine große Not, dass wir in dieser Situation aber zu kommen scheinen. Und deswegen will ich doch an dieser Stelle nochmal sagen, auch mit Blick auf die Bibel, was ich meine, was nicht also was wir als Christen nicht unterstützen sollten, ohne dass ich jetzt bestimmte Parteien nennen möchte, ja, aber ich möchte bestimmte Kriterien vielleicht einfach nochmal nennen und mich fragen oder uns fragen, haben wir die eigentlich stark genug auf dem Schirm, wenn wir auch als Christen politische Entscheidungen treffen? Und dieses erste Merkmal ist, unterstützen oder nutzen Politiker oder einzelne politische Parteien bewusst Angst aus, indem sie zum Beispiel einzelne Gruppen oder einzelne Personen diffamieren und beispielsweise auch Lügen über sie verbreiten, um sich selber besser darzustellen. Ja? Und ich meine, es ist doch klar für uns Christen eigentlich, dass unser Ansatz Wahrhaftigkeit sein soll. Und unser Ansatz ist immer schon gewesen und soll auch immer sein, die Schwachen zu schützen. Deswegen meine ich, können wir es als Christen ja nicht hinnehmen, dass bestimmte Gruppen diffamiert werden, dass ihnen ihre Rechte entzogen werden in zunehmendem Maße und dass sie kriminalisiert oder in die Ecke gestellt werden. Ja? Wenn das getan wird, dann sollten wir als Christen ja eigentlich immer einschreiten. Egal, wer das jetzt ist, ne? Egal, ob das jetzt Moslems sind, ob das Flüchtlinge sind, ob das Frauen sind oder über welche Gruppe wir hier auch immer sprechen. Ja? Wenn Menschen Rechten entzogen werden und wenn sie zunehmend, sag ich mal, ihre Würde beraubt werden, dann dürfen wir da nicht mitmachen. Das passt einfach nicht, ja? Weil es einen gewissen Gleichheitsgrundsatz gibt. Ja? Alle Menschen sind ja Geschöpfe Gottes und allen Menschen kommt eine gleiche Würde zu. Deswegen dürfen wir eine Ungleichbehandlung nur bis zu einem gewissen Grad als Christen auch tolerieren. Nämlich da, wo dieser Unterschied eine entwürdigende Kategorie annimmt, müssen wir aus meiner Sicht einschreiten und sagen, wir erheben jetzt die Stimme für diese Gruppe. Das Zweite ist, wir können aus meiner Sicht insbesondere nicht Politiker oder Parteien unterstützen, die die staatliche Ordnung in Frage stellen und massiv gefährden. Ja. Warum ist das so? Na, weil wir ja auch schon festgestellt haben, dass wir als Christen erstens besonders von den Grundrechten profitieren, weil sie uns ja auch schützen. Wir sind ja auch eine Minderheit. Und in zweiter Linie ist es natürlich auch so, dass wir wissen, dass staatliche Ordnung von Gott eingesetzt ist. Gott möchte ein geordnetes, vernünftiges Sozialleben. Das ist ein Schöpfungsprinzip, ja. Und wo immer das Recht des Stärkeren agiert, wo immer Gewalt die notwendige Sprache ist, mit der man sich durchsetzt, wo Korruption und Vetternwirtschaft um sich greifen, ja, und wo gelogen und betrogen wird, da passieren Dinge, die Gott nicht gutheißt. Und wenn jetzt bewusst Einzelne oder politische Parteien, den Staatsapparat, die Verwaltung oder was auch immer, bewusst beschädigen und damit versuchen, Chaos zu stiften, um davon zu profitieren, dann ist das etwas, was letztlich uns auch nicht zugutekommt. Ja, denn wir als Christen profitieren eben auch davon und wir als Einzelpersonen profitieren auch davon und Gott hat eben staatliche Ordnung auch eingesetzt und nicht Chaos, Anarchie und Diktatur. Das bedeutet ja nicht, dass man unbedingt ein bestimmtes Staatssystem, so wie es jetzt ist, als absolut setzen muss, aber dass es überhaupt geordnete Verhältnisse gibt und dass nicht einfach nur Chaos gestiftet wird, damit man davon profitieren kann, sich als Retter gleichzeitig darzustellen. Das scheint mir doch eine sehr klare Sache zu sein. Und zuletzt meine ich, insbesondere auch in der heutigen Zeit, müssen wir Christen uns vor Kriegstreibern in Acht nehmen. Die bewaffneten Konflikte haben ja zugenommen in den letzten Jahren, auch die massiv bewaffneten Konflikte. Das ist nicht nur der Syrienkrieg, der immer noch andauert und fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Das ist jetzt auch noch der Ukraine-Krieg und sind vielleicht auch bald noch andere Kriege. Und wir sind in einer Situation, wo auch in Deutschland die Fragen, ob Deutschland vielleicht irgendwann in einen Krieg eintritt im Rahmen der NATO, so aktuell ist wie schon lange nicht mehr. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir doch als Christen eine Einigkeit haben, dass Krieg sicherlich nicht wünschenswert ist, und ich glaube, da sind wir uns einig, müssen wir doch hinterfragen und der Politik vielleicht in besonderer Weise auf die Finger gucken, ob dort Kriegstreiberei, Kriegsrhetorik und Kriegsverherrlichung Einzug halten und dagegen Position beziehen. Das scheint mir ein vernünftiges Gebot der Stunde zu sein, dass wir da nicht zugucken, bis wir uns vielleicht irgendwann in einem Krieg befinden, den wir als nicht richtig einordnen. Ich will gar nicht Position zu der Frage beziehen, wie Christen überhaupt zu Krieg stehen. Ja? Aber ich bin mir sicher, ein provozierter und ein, sag ich mal, ungerechter Krieg, und davon gibt es bestimmt auch zahlreiche, die können nicht in unserem Interesse sein. Ja, aber das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich möchte abschließend nochmal auf ein spezielles Thema. Das, was ich gesagt habe, ist ja sehr allgemein gehalten gewesen jetzt. Und ich habe das auch ganz bewusst sehr allgemein gehalten, weil ich der Meinung bin, es gehört nicht auf die Kanzel, jetzt tatsächlich bestimmte Parteien oder bestimmte Politiker oder bestimmte Personen anzugreifen, wenn die Sache nicht sehr klar liegt. Ja? Aber ich will vielleicht das Ganze nochmal an einem Thema konkretisieren, das mir auch besonders auf der Seele liegt. Und das ist die deutsche Flüchtlingspolitik an der Stelle. Ja. Flüchtlinge waren für uns in Deutschland immer schon ein Thema. Also Deutschland war immer schon ein Ziel von Flüchtlingsbewegungen. Und die deutschen Statistiken reichen ja so bis 1953 zurück, sage ich mal so, bis also kurz nach dem Krieg eigentlich. Und nach einem gewissen Ausschlag, sage ich mal, in den 90er Jahren ungefähr, ist aber eigentlich für uns das Thema seit 2011, seit dem syrischen Bürgerkrieg, von besonderer Bedeutung geworden, weil einfach die Zahlen so groß geworden sind. Ja? Also in 2016 war das Jahr, in dem die meisten Flüchtlinge in der deutschen Geschichte nach Deutschland eingewandert sind. Da waren es in einem Jahr, wurden 745.000 Asylanträge gestellt. Fast 1 Million Menschen sind in diesem Jahr nach Deutschland gekommen. Und seitdem sind die Zahlen anhaltend hoch. Im letzten Jahr waren es noch 329.000 Menschen, die ihren Asylantrag gestellt haben. Und das ist der vierthöchste Wert in der deutschen Geschichte. Dazu kommt die gesamte Zahl der Ukraine-Flüchtlinge, die auch weit über 1 Million liegt und die alle nicht in den in diesen Asylstatistiken sind, weil die ja kein Asyl beantragen. Die haben Flüchtlingsstatus, die wollen in die Ukraine zurück und deswegen haben die jetzt kein Asyl. Ja, aber diese kommen natürlich obendrauf. Ja? Das heißt, wir haben Millionen von Menschen in Deutschland, die hier sind und Zuflucht suchen. Und wenn es um Flüchtlinge geht, dann spricht die Bibel eine sehr klare Sprache aus meiner Sicht. In 2. Mose 23, Vers 9 lesen wir, und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr wisst ja selbst, wie es dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägyptenland gewesen. Ja? Und wenn man die Bibel einfach durchliest, dann stellt man fest, von vorne bis hinten ist die Bibel auch zu einem Großteil eine Flüchtlingsgeschichte. Das fängt schon mit Adam und Eva an, die von Gott selbst aus dem Paradies vertrieben werden und dann heimatlos sind. Schon meine Stimme überschlägt sich etwas heiser. Und die ihre Heimat in gewisser Weise verlieren. Das geht weiter mit Abraham, der von Gott das Gebot bekommt, in ein fremdes Land zu ziehen. Er weiß nicht mal in welches, in eins, das ihm erst noch gezeigt werden wird. Ja? Das geht weiter mit Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird nach Ägypten. Das geht weiter mit dem Volk Israel, das dann in dieser ägyptischen Sklaverei harten Bedrückungen ausgesetzt ist. Und das geht dann weiter mit dem babylonischen Exil, als dann das Volk Israel wiederum in die Fremde geführt wird. Und, Dankeschön, Marike. Und das geht auch im Neuen Testament dann weiter mit Maria und Josef mit Jesus direkt fliehen müssen nach seiner Geburt nach Ägypten, weil Herodes ihm nach dem Leben trachtet. Und das betrifft uns auch heute, zumindest ganz in unserem ganz allgemeinen Verständnis als Christen, wenn Jesus uns selber sagt, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber letztlich nicht Teil von ihr sind, wenn wir zu ihm gehören. Und das formuliert dann Paulus letztlich auch so, wenn er sagt, das Einzige, was sie interessiert, also die anderen, ist diese irdische Welt. Wir dagegen, die Christen, sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unsere Rettung, Jesus Christus. Ja? Das heißt, eigentlich sollten wir als Christen eine besondere Sensibilität für Flüchtlingserfahrungen haben und dafür, dass Flüchtlinge Hilfe und Unterstützung brauchen. Und demgegenüber steht aus meiner Sicht eine zunehmende Verrohung in der Flüchtlingsdebatte, die wir in den letzten vielleicht 10 Jahren beobachten kann. Also wer die Sprache einfach anschaut, der stellt zum Beispiel fest, würde ich jetzt sagen, dass das Wort Flüchtling wie vor vielleicht noch 10 Jahren nicht mehr in der Regel Mitleid einen Hilfeimpuls auslöst, sondern in der Regel eher negative Konnotationen hat. Also Flüchtlinge sind ein Problem. Flüchtlinge sind eine Überforderung. Flüchtlinge sind vielleicht auch gefährlich. Ja. Das sind ja Vorstellungen, die heute viel stärker auch mit Flüchtlingen verbunden werden als noch vor 10 Jahren. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Und wenn man jetzt mal in die, ähm, in den politischen Diskurs hineinschaut, dann stellt man fest, dass es natürlich auch Akteure gibt, die ganz, ganz bewusst versuchen, eben die Gruppe der Flüchtlinge, wie ich das eben so dargestellt habe, zu kriminalisieren und als Verbrecher herzustellen oder als Sozialschmarotzer, die eigentlich nur den Sozialstaat ausnutzen wollen in irgendeiner Form, und als Gefahr und als Problem, das gelöst werden soll. Wenn man so reinguckt, dann hat man manchmal den Eindruck, es sind eigentlich gar keine Menschen, sondern so eine Heuschreckenplage, der man sich irgendwie entgegenstellen muss in irgendeiner Form. Und dementsprechend wird dann eben auch mit Begriffen gearbeitet, wie zum Beispiel die Gefahr der Überfremdung Deutschlands oder dem Ausländerproblem an dieser Stelle. Und diese Begriffe zeigen ganz deutlich, dass diese Debatte in eine Richtung geht, die Christen aus meiner Sicht nicht mehr gutheißen können. Abgesehen davon, dass der Begriff der Überfremdung aus meiner Sicht schäbig ist, wie es kaum geht, würde der sich ohne Umschweif in jeder Hitlerrede gut gemacht haben. Ja? Und auch, sag ich mal, der Begriff des Ausländerproblems, der häufig auch sogar von etablierten Politikern heute benutzt wird, der hätte sich auch gut bei den Nazis gemacht. Da hat man es wenigstens noch die Judenfrage genannt und nicht das Judenproblem an dieser Stelle. Die waren vielleicht da sogar noch manchmal einen Schritt weiter, hat man das Gefühl. Und insgesamt ist mir natürlich auch klar, das ist jedem von euch auch klar, dass wir diese Zahlen von Asylanträgen und von Ausländern in Deutschland irgendwann nicht mehr verkraften können. Es gibt Grenzen der Verkraftbarkeit, der Sozialsysteme, der sozialen Möglichkeiten. Aber was mich so besorgt und bedrückt ist, dass das scheinbar niemandem mehr leid tut. Das wird einfach nur als organisatorisches Problem wahrgenommen. Aber die Tatsache, dass wir auch heute schon Tausende bis Millionen von Menschen an den Grenzen zurückweisen und ihr Leid zurückstoßen müssen, das scheint inzwischen auch niemanden mehr zu bedrücken in irgendeiner Form, sondern mehr ein allgemeines organisationales Problem zu sein. Und schon längst haben ja die Einzelschicksale und die Flüchtlinge insgesamt keine Stimme mehr im politischen Diskurs. Und die Frage ist deswegen aus meiner Sicht, ob wir als Christen nicht viel stärker unsere Stimme für Flüchtlinge erheben müssen, besonders dann, wenn sie eben marginalisiert in die Ecke gestellt, mit schlechten Dingen in Verbindung gebracht werden, weil sie eben auch Teil unserer christlichen Identität sind und wir ihnen beispringen sollten, aus meiner Sicht. Flüchtlinge sind ja in der Regel Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung. Niemand verlässt sein Heimatland einfach nur so. Selbst wenn es da Einzelfälle gäbe, bestimmt betrifft das nicht den Großteil der Menschen. Und sie benötigen dringend einen Fürsprecher. Und wenn wir heute Volkstrauertag haben, dann ist das zunächst mal ein politischer Feiertag, wo wir an die Opfer von Krieg und Gewalt denken. Das ist wahr. Aber an die Opfer von Krieg und Gewalt zu denken, ist ja auch als Christen unser ureigenstes Anliegen. Da muss uns ja nicht erst ein politischer Feiertag darauf hinweisen an der Stelle. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, dann würde ich sagen, ein noch größeres Anliegen für Jesus ist ja nicht, den Opfern von Krieg und Gewalt nur zu gedenken, sondern seine Stimme dafür zu erheben, dass diejenigen, die jetzt hier in Deutschland sind, überhaupt gar nicht erst Opfer von Krieg und Gewalt werden. Besonders nicht von unserer an der Stelle, aus dem Land, wo sie hingekommen sind, um Schutz zu finden. Und abschließend, wenn es um die Frage von Christen und Politik geht, ist das ein wirklich, wirklich schwieriges Verhältnis. Ja? Und wir müssen uns ab und an aber mit diesem Verhältnis auseinandersetzen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich auf ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer noch zu sprechen kommen. Dietrich Bonhoeffer hat sich in den 30er Jahren natürlich auch dazu genötigt gesehen, sich irgendwie mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und er hat einen Vortrag gehalten 1933 oder 34 unter dem Titel Die Kirche vor der Judenfrage. Und in diesem Vortrag schreibt er Folgendes: Es muss endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja alles nur Angst. Tu deinen Mund auf für die Stummen. Wer weiß denn das heute noch in der Kirche, dass dies mindestens die Forderung der Bibel in solchen Zeiten ist? Ja, ich lese es nochmal vor. Die Kirche vor der Judenfrage. Es muss endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja alles nur Angst. Tu deinen Mund auf für die Stummen. Wer weiß denn das heute noch in der Kirche, dass dies mindestens die Forderung der Bibel ist in solchen Zeiten? Und ich will das jetzt hier nicht dramatisieren. Ich glaube nicht, dass wir quasi in 1933 leben. Ja? Wir sind in anderen Zeiten und in anderen Herausforderungen als kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis. Ja? Aber wenn ich dieses Zitat bedenke, dann macht mir das doch eins deutlich. Es gibt immer irgendwann den Punkt, wo man sich als Christ fragen muss, ob man jetzt bei diesem einzelnen Politiker, bei dieser einzelnen Partei oder bei diesem einzelnen Staat noch daneben stehen kann und theologisch begründet Zurückhaltung üben kann und sich nicht zu Dingen äußert. Oder ob man jetzt seine Stimme erheben muss und sagen muss, das geht nicht mit dem Evangelium zusammen, das können wir nicht machen. Und was ich mich frage ist, wie erkennen wir diesen Punkt? Und was ich besonders schwierig finde und was ich mich besonders frage ist, wie erkennen wir diesen Punkt, wenn wir in der Gemeinde niemals über Politik sprechen? Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.